NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Deutschland hat zum ersten Mal Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben. Die Bundesregierung hält das Land für sicher genug. Wir berichten über die politischen Reaktionen und kommentieren. Im Osten der syrischen Stadt Aleppo sind die Kämpfe wohl nun doch endgültig beendet. Rebellen und Zivilisten werden aus der Stadt gebracht. Der Tatverdächtige, der in Freiburg in Zusammenhang mit der getöteten Studentin gebracht wird, soll auch in Griechenland straffällig geworden sein. Und der russische Präsident Putin soll persönlich den Diebstahl der E-Mails von US-Präsidentschaftskandidatin Clinton in Auftrag gegeben haben. Die Bundeswehr und die internationalen Truppen haben sich größtenteils aus Afghanistan zurückgezogen, also ist die Lage dort sicher. So einfach erscheint die Logik der Bundesregierung, mit der sie abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan zurück in ihre Heimat bringen lässt. Gestern hat Bundesinnenminister de Maizière ein erstes Exempel statuiert. 34 Afghanen aus Deutschland wurden nach Kabul ausgeflogen. Es sollen sich eine Menge Straftäter unter ihnen befunden haben. Afghanistan, ein sicheres Herkunftsland. Nicht alle Bundesländer sehen das so. Anne Engelke mit politischen Reaktionen aus Berlin.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU steht ohne Wenn und Aber hinter der ersten Sammelabschiebung nach Afghanistan.
Solche Rückführungsaktionen sind richtig und notwendig, um unser Asylsystem funktionsfähig zu halten.
Ursprünglich sollten 50 afghanische Männer abgeschoben werden. Aber einige von ihnen tauchten unter. Bei anderen wiederum legten deutsche Gerichte Einspruch ein, erklärte de Maizière. Letztendlich saßen gestern 34 Afghanen an Bord der Chartermaschine nach Kabul.
Unter den 34 Personen war rund ein Drittel Straftäter. Verurteilt unter anderem wegen Diebstahl, Raub, Betäubungsmitteldelikten, ja sogar Vergewaltigung und Totschlag. Sie wurden teilweise aus der Strafhaft abgeschoben.
Der Bundesinnenminister betonte, dass er vor allem auf die freiwillige Ausreise setze. De Maizière verwies darauf, dass in diesem Jahr bereits mehr als 3.200 Afghanen mit abgelehnten Asylanträgen freiwillig Deutschland verlassen hätten. 10-mal mehr als noch im Vorjahr. Die Bundesregierung fördert die freiwillige Rückkehr nach Afghanistan mit Reisekosten und Startgeld. Menschen an den Hindukusch zurückzuschicken, hält der CDU-Minister für vertretbar. Die Sicherheitslage in Afghanistan sei kompliziert, aber es gebe regionale Unterschiede.
In verschiedenen Gebieten ist die Sicherheitslage für die afghanische Zivilbevölkerung hinreichend sicher. Und sie erlaubt deswegen auch Rückkehr von ausreisepflichtigen Personen aus Deutschland.
Das sehen viele in Deutschland anders, vor allem in den 6 Bundesländern, aus denen die abgeschobenen Afghanen stammen. Richtig Ärger gab es bei den Grünen, die in Hamburg und Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der SPD regieren. Die Grünen-Abgeordnete im Landtag von NRW, Monika Düker, trat aus Protest gegen die Abschiebungen von ihrem Amt als flüchtlingspolitische Sprecherin zurück. NRW-Landesinnenminister Jäger hatte die Grünen nicht über die Sammelabschiebung informiert. Für sie sei ihre persönliche rote Linie überschritten, so die grüne Düker.
Es ging dem Bundesinnenminister darum, hier ein Exempel zu statuieren, ohne Rücksicht, und das ist der Vorwurf, den ich ihm mache, ohne Rücksicht auf die Menschen, die er hier in eine ungewisse Zukunft führt. Und nach wie vor ist die Menschenrechtslage in Afghanistan nicht so, dass ich das für verantwortbar halte, hier Sammelabschiebungen zu machen.
Die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan wurde auf Bundesebene ebenfalls scharf kritisiert. Von Linken und von Grünen, aber auch von der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung Bärbel Kofler von der SPD. Die Sicherheitslage möge von Region zu Region unterschiedlich sein, gut sei sie aber nirgendwo, kritisierte Kofler in der Augsburger Allgemeinen. Bundesinnenminister de Maizière kündigte an, die Sammelabschiebungen nach Afghanistan fortsetzen zu wollen.
Die Bundesregierung lässt also Afghanen ohne Bleiberecht in ihre Heimat abschieben. Sie hält zumindest Teile des Landes für sicher genug. Dazu der Kommentar von Volker Schaffranke.
Es dreht sich alles um eine Frage. Können wir guten Gewissens Flüchtlinge nach Afghanistan zurückschicken? Ja oder nein? Wenn ich das Radio einschalte und über Afghanistan berichtet wird, höre ich immer nur von Anschlägen, Verletzten und Toten. Die Taliban und der sogenannte Islamische Staat sind auf dem Vormarsch. Es gibt Diplomaten, die sagen ganz offen, hier herrscht Krieg. In den letzten 8 Jahren wurden 70.000 Afghanen getötet oder verletzt. Die deutsche Vertretung in Kabul gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Botschaftsangehörige der USA steigen am Kabuler Flughafen aus der Maschine direkt in einen Hubschrauber. Die Fahrt in ihr Büro ist mit dem Wagen viel zu gefährlich. In dieses Land haben wir jetzt 34 Menschen zurückgeführt, wie es im Amtsdeutsch heißt. Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf Asyl haben. Alles Männer, keine Familien. Von den 34 waren 11 hier in Deutschland straffällig geworden. Drogenhandel, Sachbeschädigung, Diebstahl, Raub, gefährliche Körperverletzung, Vergewaltigung und Totschlag. Alle 34 wurden hier freundlich aufgenommen. Ein Teil davon hat diese Hilfe missbraucht. Und noch eine Zahl ist wichtig. Über 3000 Afghanen sind in diesem Jahr bereits freiwillig mit finanzieller Hilfe durch die Regierung in ihr Land zurückgekehrt. Was ist aus ihnen geworden? Sind sie zufrieden? Leben sie überhaupt noch? Diese Fragen muss sich jetzt Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellen. Er hat es zu verantworten. Er hat Flüchtlinge zurückgeschickt. Er verlässt sich darauf, dass es in Afghanistan noch ein Fitzel Land gibt, auf dem sie sicher leben können. Und ich vertraue darauf, dass dieser Innenminister, seine Mitarbeiter und die gesamte Große Koalition sich daran halten, was sie versprochen haben, dass jeder Einzelfall bei einer Abschiebung gewissenhaft überprüft wird. Dass nicht wahllos irgendwelche Flüchtlinge zurückgeschickt werden nach dem Motto, jetzt muss ein politisches Signal her, dann ist die CSU zufrieden und der AfD geht das Wahlkampffutter aus. Denn dann haben wir kein freundliches Gesicht gezeigt und Angela Merkel hätte recht. Denn dann wäre das nicht mehr ihr Land.
Die Meinung im Kommentar von Volker Schaffranke im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Kämpfe im Osten der syrischen Stadt Aleppo scheinen nun wirklich vorbei zu sein. Die Busse, die gestern noch unverrichteter Dinge wieder abdrehen mussten, weil der Beschuss weiterging, sie konnten heute ihre Passagiere aufnehmen. Die Rettung der Eingeschlossenen ist im vollen Gang, berichtet Cornelia Wegerhoff aus unserem Studio in Kairo.
Es ist die Nachricht, auf die so lange gewartet wurde. Die erste Gruppe hat Ost-Aleppo verlassen, verkündete Aktivist Yassin Abu Raid am frühen Nachmittag. Die grünen Busse, auf die schon gestern hoffnungsvoll die ganze Welt blickte, fahren, voll besetzt. Auch Krankenwagen gehören zu den Konvois. Die Evakuierung Ost-Aleppos ist endlich im Gange. Und plötzlich ist die Strecke zwischen den seit Monaten eingeschlossenen Rebellengebieten und dem Westen der Stadt wieder so kurz, dass der Al Jazeera-Korrespondent regelrecht überrascht ist, als er die Sirenen von Krankenwagen hört. Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, als wären das die Fahrzeuge, die vor kurzem aus den belagerten Vierteln Aleppos losgefahren sind, so der Reporter. Kommt ihr schon aus Ost-Aleppo, fragte einen der Fahrer. Der Mann bestätigt. Je nach Gesundheitszustand sollen die Verwundeten in West-Aleppo, das unter Kontrolle des syrischen Regimes ist, medizinisch zwischenversorgt werden. Über einen 20 Kilometer langen Korridor geht es dann in die Provinz Idlib, die immer noch unter der Kontrolle der Rebellen ist. In der grenznahen Region der Türkei bereiten sich Krankenhäuser ebenfalls auf die Einlieferung von Verletzten vor. Die UN und das Internationale Rote Kreuz unterstützen und überwachen die Aktion. Jan Egeland, der humanitäre Berater der UN für Syrien, erklärte in Genf, er hoffe auf eine erfolgreiche und störungsfreie Evakuierung der ehemaligen Rebellenhochburg. Heute Morgen war nach Angaben von Hilfskräften ein Krankenwagenkonvoi beschossen worden. Von syrischen Regierungstruppen, wie Augenzeugen angaben, es gab mehrere Verletzte. Der syrische Zivilschutz sprach in den sozialen Medien sogar von einem Toten. In den vergangenen Stunden wurden keine weiteren Zwischenfälle gemeldet. Heute scheint die Waffenruhe also zu halten, die gestern trotz der Vermittlung Russlands und der Türkei so kläglich scheiterte. In letzter Minute hat dabei der Iran, dessen Milizen das Assad-Regime im Kampf gegen die Aufständischen unterstützen, eine weitere Bedingung ausgehandelt. In zwei von den Rebellen kontrollierten Dörfern durften, quasi im Gegenzug, ebenfalls 15.000 Menschen evakuiert werden. Sie dürfen in Gebiete abziehen, in denen das syrische Regime die Kontrolle hat. Die Evakuierung aus dem Ostteil Aleppos wird nach Einschätzung amtlicher türkischer Stellen innerhalb von 2 bis 3 Tagen abgeschlossen sein. Nachdem am Morgen noch von 15.000 Menschen gesprochen wurde, geht Jan Egeland von der UN jetzt von insgesamt 50.000 aus, die Aleppo verlassen wollen.
Die Lage in Syrien, sie beschäftigt auch die EU-Staats- und Regierungschefs, die in Brüssel zusammensitzen. In der Abschlusserklärung verurteilen sie die Kämpfe in Syrien und auch die Rolle Russlands dabei scharf. Malte Pieper ist für uns dabei.
Es ist jetzt schon ein Gipfel, wie es ihn bislang nicht gegeben hat. Und das liegt an einem Mann, an Britta Hagi Hassan, dem Bürgermeister von Aleppo. Weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste angesichts der Katastrophe in seiner Stadt, flog er hierher nach Brüssel, um die Staats- und Regierungschefs unter Druck zu setzen, damit sie endlich handeln. Ich sage das nicht zum ersten Mal, sprach der Bürgermeister. Aber wir warten auf Taten statt auf Worte. Die Kinder in Aleppo schreien um Hilfe und deshalb bitten wir die internationale Gemeinschaft, sie zu retten. Jetzt, da es nicht einmal mehr möglich ist, Milch für die Babys in die von Rebellen gehaltenen Teile Ost-Aleppos zu bringen. Und je länger Hassan sprach, desto mehr konnte man EU-Ratspräsident Donald Tusk ansehen, aber auch anhören, was die Schilderungen aus Aleppo mit ihm machten.
I have nothing to add to what has been said or written about the tragedy of your city of Aleppo.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, rang der erfahrene Staatsmann Tusk nach Worten. Man werde tun, was man könne, um zu helfen.
And we should and we will try to do everything we can to help you and the civilians in Aleppo.
Draußen vor der Tür trafen derweil die Staats- und Regierungschefs ein. Auch sie, ungewohnt offen, ungewohnt ratlos. Ich bin komplett deprimiert, sagte etwa Österreichs Kanzler Christian Kern auf die Frage eines englischen Kamerateams. Jetzt müsse man erst einmal versuchen zu helfen, wie man mit Syriens Machthaber Assad umgeht. Das könne man immer noch später klären.
I'm completely depressed about the situation in Aleppo. It's really tragic. And first and foremost, we have to help the people. It's not the moment to discuss the future of Mr. Assad.
Spricht's und verschwindet hinter den Glastüren. Wohl wissend, dass den Europäern die Hände gebunden sind. Für eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland findet sich im Kreis der 28 keine Mehrheit. Und so bleiben allein Appelle, wie der britischen Premierministerin May. Man müsse mit aller Schärfe das Vorgehen Assads und seiner Unterstützer Russland und Iran verurteilen.
We also need to robustly condemn what is happening in Syria. President Assad and his backers in Russia and Iran.
Eine der wenigen, die übrigens bei ihrer Ankunft keine Worte zu Syrien fand, war Bundeskanzlerin Merkel. Stattdessen ratterte sie die Tagesordnung herunter. Dass man darüber reden wolle, wie Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik enger zusammenarbeiten kann, wie man die EU-Außengrenzen noch besser schützt und wie man im Norden und Westen Afrikas mit sogenannten Migrationspartnerschaften die Situation für die Menschen dort verbessern kann, damit sie sich nicht über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa machen.
Deshalb arbeiten wir dort auch mit der Internationalen Organisation für Migration zusammen. Und wir haben herausgearbeitet, dass Entwicklung, Sicherheit und Kampf gegen Menschenschmuggel immer zusammengehen müssen, damit Menschen nicht in Gefahr geraten.
Am Abend dann wird Großbritanniens Premierministerin May den Gipfel wieder verlassen. Das gemeinsame Dinner nehmen die restlichen 27 ohne die Engländerin ein. Einziges Thema, den Brexit weiter vorbereiten.
Und es gibt auch noch andere Themen. Mittlerweile haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, die Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Politik um 6 Monate zu verlängern. Hier ist das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info um 18.43 Uhr. Volkswagen hat bei der Abgasreinigung von bestimmten Dieselmotoren betrogen. In den USA drohen Milliardenzahlungen von $16 Milliarden, um die Schäden für die getäuschten Kunden auszugleichen. Und mittlerweile wissen wir ja, wie es die Ingenieure gemacht haben. Sobald die Fahrzeugsoftware erkennt, dass der Wagen auf einem Prüfstand steht, schaltet er auf saubere Abgaswerte, fährt der Diesel dann anschließend im normalen Verkehr, dann pustet er deutlich mehr Schadstoffe in die Luft, als in den Papieren steht. Wer hat alles davon gewusst? Diese Frage ergründet ein Untersuchungsausschuss des Bundestages und der hatte heute prominente Zeugen geladen. Bettina Nutz berichtet.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel kam überpünktlich zu seiner Anhörung als erster in der Ministerriege. Auf die Frage vorab, was bei seinem Auftritt im Abgasuntersuchungsausschuss zu erwarten sei, antwortete Gabriel gewohnt trocken.
Dass er seinem Untersuchungsauftrag nachkommt, steht im Auftrag, was er machen muss. Das werden die auch machen.
Die machten bedeutete Fragen. Und Sigmar Gabriel machte auch. Er gab sachlich, wohlgelaunt und gut vorbereitet über 3 Stunden lang Antwort auf das, was eben im Auftrag des Ausschusses steht. Wer, also auch der frühere Umweltminister Gabriel, hat wann etwas gewusst oder was nicht dagegen unternommen? Ob es konkret um illegale Abgasmanipulationen geht oder auch darum, Abgasgrenzwerte möglichst lasch zu halten und auch bei Prüfmethoden eher weg als hinzuschauen. All dem widerspricht der SPD-Politiker erwartungsgemäß. Im Gegenteil, Gegenteil. Als Umweltminister habe er erst angeschoben, dass Feldüberwachungen statt Labortests feststellen sollten, ob Autos auch auf der Straße Grenzwerte einhalten. Die illegalen Machenschaften bei VW nannte Gabriel eine Zäsur über VW hinaus. Erfahren davon habe er aber erst im September 2015 aus der Presse. Und er habe auf rasche Aufklärung gedrängt. Kirsten Lühmann, die SPD-Obfrau im Untersuchungsausschuss, zeigte sich entsprechend zufrieden mit den Aussagen des Ministers.
Die Vernehmung von Wirtschaftsminister Gabriel hat das ergeben, was wir erwartet hatten.
Auch was die Anwürfe angeht, Gabriel habe sich auf EU-Ebene auch nach dem VW-Skandal für laschere Abgaswerte bei Diesel-Pkw stark gemacht. Er, wie auch andere Ministerien, würden die Autolobby eher schonen als fordern. All das hätte sich nicht erhärten lassen.
Durch diesen Skandal, hervorgerufen durch einer einzigen Firma, ist die gesamte deutsche Industrie in Verruf geraten. Und seine Aufgabe als Minister ist es, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Und das hat er aus unserer Sicht dargelegt, dass er dieser Aufgabe auch nachgekommen ist.
Nur bedingt nachgekommen, sagt die Opposition im Ausschuss, sei Gabriel dem, was nötig gewesen sei. Der Grüne Oliver Krischer will zwar zugestehen, dass der SPD-Mann als früherer Umweltminister einiges bewegt habe, aber heute sei das anders.
Am Ende wird halt deutlich, das Wirtschaftsministerium versteht sich ein Stück weit hier auch als Unterstützung und Erfüllungsgehilfe der Automobilindustrie.
Den Erfüllungsgehilfen interpretierte der heutige zweite Zeuge ganz anders. Peter Altmaier antwortete auf die Frage, ob das Kanzleramt im Sinne der Autoindustrie agiere. Es sei nicht problematisch, wenn man Argumente von Industrie oder auch Verbänden übernehme. Man müsse sie eben nur vorher entsprechend bewerten. Die Opposition hat damit Bauchschmerzen und denkt an den Abschlussbericht der Expertenkommission zur VW-Diesel-Affäre im Auftrag des Verkehrsministeriums, der mit Zutun der Autoindustrie geschönt worden sein soll. Aus Sicht der Linken, aber auch der Grünen, wie Oliver Krischer, bremst Verkehrsminister Dobrindt die Aufklärung entsprechend. Und dieser Verdacht habe sich durch die bisherigen Zeugenbefragungen erhärtet, eben jetzt auch durch die Politprominenz.
Also ich glaube, es ist in den ministeriell zurückhaltenden Worten sehr deutlich geworden, dass die Zusammenarbeit praktisch nicht existiert hat, dass man am Ende aus der Presse von den Ergebnissen erfahren hat. Und das zeigt, dass die Bundesregierung hier nicht wirklich konsequent handelt.
Der Volkswagen-Untersuchungsausschuss im Bundestag hatte heute prominente Zeugen geladen, soweit Bettina Nutz. Atomkraft, nein, danke. Unter diesem Motto protestieren seit Jahrzehnten Umweltschützer und Bürger gegen die Nutzung der Kernkraft. Und seit klar ist, dass in Deutschland spätestens 2022 der letzte Meiler vom Netz geht, dann hat die Bewegung eines ihrer Ziele erreicht. Und seit heute kann man sagen, die ständigen Mahnungen haben in ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Bundestag hat nämlich mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen ein Gesetz beschlossen, mit dem die Folgekosten der Kernkraft geregelt werden. Michael Fuchs von der CDU bekräftigte die Rolle der Atomkonzerne dabei.
Die Betreiber der Kernkraftwerke bleiben für die Stilllegung und den sicheren Rückbau zur grünen Wiese in der Verantwortung. Sie müssen das bezahlen. Sie haben dafür Rückstellungen gebildet in Größenordnung von 17,8 Milliarden.
Für die Zwischen- und Endlagerung übernimmt der Staat die Verantwortung. Dafür zahlen die Konzerne gut 23 Milliarden Euro in einen öffentlichen Fonds ein. Die operative und finanzielle Verantwortung für die Endlagerung liege damit beim Bund, erklärte Fuchs. Er äußerte die Hoffnung, dass man schnell eine Endlagermöglichkeit finde. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, warf in seiner Rede einen Blick zurück auf den Widerstand gegen die Atomkraft.
Der Aufkleber mit der lachenden roten Sonne auf gelbem Grund wurde zum Symbol für Generationen. Atomkraft, nein, danke, hieß die Botschaft. Und wenn wir heute das Gesetz beraten, finde ich, dann kann man neben allen Debatten, die man darüber führen kann, vielleicht auch mal sagen, dass dieses Symbol zum Wegweiser für eine erfolgreiche Energiepolitik geworden ist, meine Damen und Herren.
Aus dem Kampf gegen die Kernenergie sei die Energiewende entstanden, sagte Gabriel weiter. Damals noch nicht aus Klimaschutzgründen, sondern als Alternative für die Atomkraft. Der SPD-Vorsitzende blickte aber auch schon auf die nächste Aufgabe der Politik.
Mit diesem Gesetzesvorhaben haben wir die Chance, nach dem Konsens über den Ausstieg nun auch einen Konsens der Finanzierung der Folgelasten der Kernenergie zu beschließen. Und dann, das ist nicht einfach, auch einen Konsens für die Endlagerung herbeizuführen.
Es dürfe nicht dazu kommen, dass deutscher Atommüll zu ganz anderen Sicherheitsbedingungen im Ausland gelagert werde, betonte Gabriel. Für die Grünen erklärte die atompolitische Sprecherin der Fraktion Silvia Kotting-Uhl, warum sie zur Zusammenarbeit mit Union und SPD bereit waren.
Auch mich empört es,
den Energiekonzernen finanzielle Risiken abzunehmen. Aber so richtig Empörung oft ist, sie ist nicht die vornehmste Aufgabe des Gesetzgebers. Unsere erste und vornehmste Aufgabe ist, Schaden von der Bevölkerung zu wenden.
Widerspruch gegen das Gesetz zu den Atomfolgekosten kam nur von der Fraktion der Linken. Ihr Abgeordneter Hubertus Zedel erklärte, wenn Konzerne nichts mehr verdienen könnten oder hohe Kosten drohten, dann müsse immer der Staat ran.
Nach diesem ewig gleichen Prinzip wollen nun im großen Schulterschluss CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 die Grünen gemeinsam die Verstaatlichung der gesamten Atommüllentsorgung besiegeln und dabei den Steuerzahlern die wesentlichen Risiken aufbürden.
Zedel forderte, dass die Atomkonzerne in der Haftung bleiben und für den atomaren Dreck gerade stehen müssten.
Mit den Stimmen von Großer Koalition und Grünen beschließt der Bundestag ein Gesetz zu den Atomfolgekosten, der Bericht von Thorsten Huhn. Der Tatverdächtige, der wegen des Todes einer Studentin in Freiburg in Untersuchungshaft sitzt, war bereits vorher straffällig geworden. Das Bundeskriminalamt übermittelte der Freiburger Polizei Fingerabdrücke des Mannes. Sie waren ihm in Griechenland abgenommen worden. Dort hatte er wegen einer schweren Straftat im Gefängnis gesessen. Darüber war den deutschen Behörden bislang aber nichts bekannt gewesen.
Wir haben gestern Abend die Information vom Bundeskriminalamt bekommen, dass identische Fingerabdrücke einliegen in Griechenland, also identisch mit den Fingerabdrücken, die wir beim Tatverdächtigen hier in Freiburg erhoben haben. Und es handelt sich bei unserem Tatverdächtigen tatsächlich um die Person, die in Griechenland 2013 wegen eines versuchten Tötungsdelikts zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden sein soll.
Über das gestellte Rechtshilfeersuchen des Bundeskriminalamtes hat die Staatsanwaltschaft Freiburg von den griechischen Behörden jetzt doch schneller als erwartet die Gewissheit erhalten, dass der in Freiburg festgenommene Afghane ein Wiederholungstäter ist. Im Februar 2014 wurde er auf Korfu zu 10 Jahren Haft verurteilt, kam dann aber, offenbar aufgrund einer Amnestie der griechischen Justiz für jugendliche Straftäter, nach rund 18 Monaten unter Auflagen frei.
Was ich an Informationen jetzt seit gestern erhalten habe, ist, dass eine Entlassung auf Bewährung erfolgt sein soll und dass man dann auch, nachdem man festgestellt hat, dass Bewährungsauflagen nicht erfüllt wurden, die Fahndung eingeleitet hat.
Aber die griechischen Behörden haben dann offenbar vergessen, ihn mit internationalem Haftbefehl zu suchen und zur sofortigen Festnahme auszuschreiben. Genau das kritisiert der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter André Schulz in scharfer Form. Zitat:
Das ist ein eklatantes Versagen der griechischen Behörden. Weil die Daten nicht in das Schengener Informationssystem eingetragen worden sind, ist er nicht als gesuchter Straftäter identifiziert worden. Hätten die Griechen ihn zur internationalen Fahndung ausgeschrieben, wäre er uns auch aufgefallen.
Auch Bundesinnenminister de Maizière zeigte sich verärgert über das Verhalten der griechischen Behörden.
Das ist ein sehr ärgerlicher Vorgang und wir werden das sicher auch mit der griechischen Seite zu besprechen haben.
Die Staatsanwaltschaft Freiburg will sich jetzt von den Griechen schnellstmöglich die Prozessakten von 2014 in Kopie kommen lassen. Man will so weitere Erkenntnisse über den mutmaßlichen Freiburger Täter erhalten. Auch zum Alter. Im Prozess auf Korfu hatte er damals im Frühjahr 2014 angegeben, erst 16 zu sein. Bei seiner Festnahme in Freiburg gab er an, er sei schon 17. Noch einmal der leitende Freiburger Staatsanwalt Dieter Inhofer.
Deswegen werden wir bei den weiteren Ermittlungen uns darauf auch zu konzentrieren haben, wie alt ist unser Tatverdächtiger wirklich. Und wir werden auch versuchen, über entsprechende ärztliche Untersuchungen uns da nochmals einen Anhaltspunkt zu verschaffen, wie alt unser Tatverdächtiger wirklich ist.
Für einen Prozess um den Tod der 19-jährigen Studentin aus Freiburg ist dies von größter Bedeutung. Denn das Alter des mutmaßlichen Täters und auch die Umstände und Schwere der Tat sind entscheidend, ob der junge Afghane nach dem Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angeklagt wird.
Soweit Peter Steffe. Der Airbus 320 der Egypt Air war am 19. Mai auf dem Weg von Paris nach Kairo, doch der Flug kam nie an. Mit 66 Menschen an Bord stürzte die Maschine ins Mittelmeer. Kein Notruf, Ursache unbekannt. Heute nun gibt es Neuigkeiten, denn die Ermittler sind sich sicher, auf das Flugzeug wurde ein Anschlag verübt. Anna Osius.
Es ist die Top-Meldung in den ägyptischen Nachrichten. Nach Angaben des ägyptischen Luftfahrtministeriums haben die Ermittler an mehreren Leichen der abgestürzten Egypt-Air-Maschine Sprengstoffspuren gefunden. Alles deutet jetzt auf einen Anschlag hin. War eine Bombe an Bord? Noch ist nichts Näheres bekannt. Die Ägypter haben den Fall nun der Staatsanwaltschaft übergeben. Es soll ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Das Flugzeug, ein Airbus A320, war am 19. Mai dieses Jahres auf dem Weg von Paris nach Kairo, als es plötzlich von den Radarschirmen verschwand und 280 Kilometer nördlich der ägyptischen Küste ins Mittelmeer stürzte. Alle 66 Insassen kamen dabei ums Leben. Zunächst hatten die ägyptischen Behörden einen Anschlag als Ursache ausgeschlossen. Die Vermutung war ein technischer Defekt. Das Flugzeug hatte vor seinem Absturz eigenartige Flugmanöver gemacht, Kurven geflogen, bevor es ins Meer stürzte. Die Piloten hatten keinen Notruf abgesetzt. Eine Auswertung der Flugdatenschreiber hat ergeben, dass es im vorderen Teil der Maschine offenbar gebrannt hatte. Vor allem der Bereich der Toiletten und der Bordelektronik sei starker Hitzeentwicklung und Rauch ausgesetzt gewesen, hieß es. Mit den heutigen Sprengstofffunden verdichten sich die Hinweise, dass möglicherweise in einer der Toiletten eine Bombe explodiert ist. Wer diese allerdings dort deponiert haben könnte, ist völlig unklar. Die Ägypter betonen immer wieder, dass die Maschine ja in Paris gestartet war, ein möglicher Attentäter also in Paris einen Sprengsatz an Bord gebracht haben müsste. Der Absturz der Egypt Air Maschine im Mai war ein weiterer schwerer Schlag für die ägyptische Tourismusindustrie. Erst 7 Monate zuvor war ein russischer Urlaubsflieger über der Sinai-Halbinsel abgestürzt. Alle 226 Menschen an Bord starben. Der Absturz hatte in Ägypten eine schwere Krise ausgelöst, da fortan quasi keine Russen mehr als Touristen kamen und die eh schon angeschlagene Tourismusindustrie vollends kollabierte. Damals hatte sich ein örtlicher Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat zu dem Anschlag bekannt und erklärt, eine Bombe an Bord geschmuggelt zu haben. Ob allerdings im Fall der Egypt Air Maschine über dem Mittelmeer auch der IS dahinter steckt, ist völlig unklar und wohl eher unwahrscheinlich, sagen Beobachter. Bislang hat sich niemand zu dem mutmaßlichen Anschlag bekannt und damit hätte der IS wohl sicherlich nicht gezögert.
Der US-Auslandsgeheimdienst CIA machte russische Hacker dafür verantwortlich, dass während des US-Wahlkampfes E-Mails der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Clinton gehackt wurden. Und der Geheimdienst geht noch weiter. Der russische Präsident selbst soll den Befehl zu der Aktion gegeben haben, angeblich, weil er sich über die Geringschätzung von Clinton geärgert hatte. Martin Ganselmeier mit der ganzen Geschichte.
Nach Informationen des Senders NBC gab Putin direkte Anweisungen, wie die von Clintons Wahlkampfmanager John Podesta gestohlenen E-Mails weiterverbreitet werden sollen. NBC beruft sich dabei auf 2 hochrangige Geheimdienstverantwortliche, die anonym bleiben wollen. Ihre Erkenntnisse kämen sowohl aus diplomatischen Quellen als auch von Spionen, die für Verbündete der USA arbeiten. Putins Motiv sei zunächst Rache an Hillary Clinton gewesen, deren Zweifel an der Rechtmäßigkeit der russischen Wahl 2011 Putin empörte. Der frühere US-Botschafter in Moskau, Michael McFaul, hält dies für glaubhaft. Er hatte diese Rachegefühle gegen Clinton und er wollte die US-Demokratie diskreditieren und uns als Führer der liberalen Weltordnung schwächen. Deshalb habe Putin vor allem solche Mails von Clintons Wahlkampfmanager verbreiten lassen, die entweder Clinton schaden oder das politische System in den USA als korrupt erscheinen lassen. Tatsächlich führten die von WikiLeaks veröffentlichten Mails zum Rücktritt der demokratischen Parteivorsitzenden und sie gaben Donald Trump Munition in den Tagen vor der Wahl. Ähnlich wie der Kreml wies auch Trump den NBC-Bericht als lächerlich zurück. Wenn Russland oder andere für das Hacking verantwortlich waren, twitterte Trump, warum hat das Weiße Haus dann so lange gewartet, um zu handeln? Die haben sich doch erst beschwert, nachdem Hillary die Wahl verlor. Die Republikaner im Kongress wollten bereits heute genauere Informationen von den Geheimdiensten bekommen. Doch Geheimdienstdirektor James Clapper sagte, man werde sich erst äußern, wenn der von Präsident Obama angeforderte Untersuchungsbericht abgeschlossen ist. Politiker beider Parteien forderten Präsident Obama auf, die Geheimdiensterkenntnisse dann zu veröffentlichen und Putin mit einem Vergeltungsschlag zu bestrafen. Das werden wir auch tun, kündigte Obamas Sicherheitsberaterin Lisa Monaco im Radiosender NPR an. Wir werden antworten zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, den wir bestimmen. Die Öffentlichkeit sollte jedoch nicht erwarten, dass sie alle Elemente unserer Antwort sehen wird. Über eine der möglichen Vergeltungsmaßnahmen wird bereits spekuliert. Die US-Geheimdienste könnten das Ausmaß von Putins persönlichem Vermögen veröffentlichen.
Und das war das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Sie können unsere Sendung auch als Podcast herunterladen zum Nachhören auf wdr5.de oder auf ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, sage Tschüss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.